Wir sind im Jahr 1897 im Königreich Benin. Heute heißt die Provinz Edo und liegt im Süden Nigerias. Zu diesem Königreich gehören hunderte Städte und Dörfer, verstreut im Regenwald. Durch Benin City, die Hauptstadt, zieht sich eine kilometerlange Allee. Im Süden gibt es einen massiven meterhohen Erdwall, der die Stadt vor Angreifern schützen soll. Und im Norden tiefe Gräben. Benin City ist dicht bebaut. Die Häuser aus rotem Lehm sind mit Palmenblättern gedeckt und dazwischen weiden Tiere. Im Zentrum steht der Königspalast. Der ist mit prunkvollen Säulen verziert. Und drumherum gibt es große, grasbewachsene Anlagen, ein bisschen wie große Parks. Die sind von Lehmwänden umgeben. Am Ende dieser Anlage stehen die Opferaltäre. Und da drauf stehen Köpfe aus Bronze. Diese Köpfe werden über 120 Jahre später für Aufregung sorgen. Sie werden die deutsche Museumslandschaft verunsichern, fast eine Regierungskrise auslösen und auch in Mannheim die Bevölkerung spalten. Es ist der 16. Februar 1897. Benin im Februar bedeutet nicht Schnee und Kälte, sondern tropische Hitze und über 25 Grad. An diesem Tag erreichen britische Soldaten die Mauern von Benin City. Sie sind auf einem Rachefeldzug gegen den Ober von Benin, der wenige Tage zuvor ihre Truppen angegriffen hat. An diesem Tag fallen also mehr als 1000 Soldaten in die Stadt ein. Sie töten Tausende, plündern den Königspalast und brennen große Teile nieder. An diesem Tag verliert die Stadt Benin ihre Unabhängigkeit, ihre Souveränität und ihren König. Und die Briten feiern begeistert diesen Sieg. Königin Victoria gratuliert der Royal Navy zum gelungenen Einsatz und Londoner Zeitungen, die berichten in Sonderausgaben vom Ende eines grausamen afrikanischen Königreichs. Und die geraubten Artefakte?
Wir haben tatsächlich die Sammlungsbestände Afrika, das sind etwa 10.000 oder 11.000 Artefakte, die wir da haben. Und da haben wir schon einen deutlich merkbaren Schwerpunkt auf den ehemaligen deutschen Kolonialgebieten.
Das erzählt Nelly Friedland. Sie ist Direktorin der ethnologischen Sammlung der Mannheimer Reichs-Engelhorn-Museen. Erinnert ihr euch noch an die letzte Folge? Da hat Rainer Wagenmann erzählt, dass sein Großvater an genau dieses Museum seine Benin-Bronzen geschenkt hat. Gibt es in Mannheim Benin-Bronzen, die die Briten geraubt haben? Und wenn ja, warum sind sie noch hier? Die deutsche Kolonialzeit liegt über 120 Jahre zurück. Die Idee vom Platz an der Sonne ist vergangen. Und die Welt von damals längst eine andere. Doch die Kolonialgeschichte wurde nie richtig aufgearbeitet. Nicht in Europa, nicht in Deutschland und nicht in Mannheim. In diesem Podcast will ich herausfinden, wie das Erbe des Kolonialismus fortwirkt. In unseren Köpfen und unseren Institutionen. Und wer übernimmt die Verantwortung für dieses Erbe?
So eine Geschichte macht nur traurig.
Da gab es eine Villa in der Oststadt, die war vollgestopft mit solchen kolonialen Devotionalien.
Das vielleicht war eine Warnung, mir zu sagen, ja, mit Deutschen zu arbeiten. Denk immer nach, du bist dunkel.
Und an dem Fluss haben sie noch Gold entdeckt und dachten, sie könnten da noch Gold machen.
Es ist grausam, was damals geschehen wurde.
In der heutigen Zeit?
Nein, ich würde es heute nicht mehr so machen. Das ist doch, nein, weil man... Ich bin ja mit meinem Zeitgeist auch anders geworden. Nein.
Es ist eine Verweigerung der Auseinandersetzung mit der Geschichte, was da passiert.
Vier Straßennamen in Rheinau-Süd. Nachtigall, Lüderitz, Leutwein und Sven Hedin.
Für uns, sie sind die, die uns unsere Zukunft weggenommen haben. Und hier, sie werden von euch gefeiert.
Das ist Ein Platz an der Sonne. Ein Podcast des Mannheimer Morgen und mir. Victoria Reich. Folge 3. Alles nur geklaut. Am 22. Dezember 2022 landet eine deutsche Regierungsmaschine in Abuja, der Hauptstadt Nigerias. Im Frachtraum liegen 20 Benin-Bronzen, verpackt und gestapelt in weißen Kisten. Sie kommen aus Museen in Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und Dresden. 15 Jahre lang haben MuseumsdirektorInnen und Fachleute diskutiert. An diesem Tag ist es endlich soweit. In ihrer Rede vor Ort sagt Außenministerin Annalena Baerbock:
Heute sind wir hier, um die Benin-Bronzen denen zurückzugeben, denen sie gehören,
dem nigerianischen Volk. Wir sind hier, um ein Unrecht wieder gut zu machen. Es war falsch, sie mitzunehmen, aber es war auch falsch, sie zu behalten. Die Rückgabe der Bronzen heute ist ein entscheidender Schritt in Richtung dahin, wie wir mit diesem Kapitel umgehen sollten. Offen, aufrichtig, mit der Bereitschaft, die eigenen Handlungen kritisch zu bewerten. Aber aus den Mannheimer Reichs-Engelhorn-Museen sind an diesem Tag keine Bronzen dabei. Denn in Mannheim ist zu diesem Zeitpunkt noch ein Team dabei, herauszufinden, woher ihre Bronzen kommen. Corinna Erkenbrecht ist eine von ihnen. Sie ist Ethnologin und erforscht die Provenienz der Benin-Bronzen. Also wo sie genau herkommen und wie sie ins Mannheimer Museum gelangt sind.
Also da ging es erstmal darum, die Herkunft der Objekte zwischen Benin und dem historischen Königreich Benin zu differenzieren. Also das immer weiter einzukreisen. Dann auch einzukreisen, stammen die aus diesem Plünderungskontext von 1897, denn nur diese werden ja zurückgegeben.
Die Benin-Bronzen, die sind ziemlich unterschiedlich. Es gibt Ahnenköpfe, Altarglocken und Tanzmasken. Und die Artefakte, die sind vor allem nicht nur aus Bronze. Manche sind aus Holz, aus Elfenbein oder aus Koralle. Die Könige, die haben sie damals in Auftrag gegeben, um die Zeit ihrer Herrschaft darzustellen. Krieg und Frieden, Hunger und Wohlstand. Corinna Erkenbrecht trägt eine randlose Brille und ihr blondgraues Haar reicht ihr fast bis zur Hüfte. Ihr Büro würde wohl in jede deutsche Behörde passen. Ein eierschalenfarbener Schreibtisch, bei dem man nicht genau weiß, ob er schon immer so aussah oder einfach ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Im Zimmer nebenan stehen graue Rollcontainer, voll mit Karteikarten.
Also hier sind alte Papiere ohne Ende drin, zum Teil auch Publikationen und sowas.
Die Luft, die ist ein bisschen trocken und es riecht nach altem Papier. Corinna Erkenbrecht beginnt im Oktober 2021 mit der Forschung an den Gegenständen, die aus der Plünderung stammen könnten. Und das ist wirklich gar nicht so leicht.
Also man muss die eigene Aktenlage studieren, ganz viel altes Material eben lesen, auch mal Quittungen lesen, ja. Hoppla, da ist plötzlich von 10 Benin-Objekten die Rede oder so. Oder Stadtratsbeschlüsse waren damals auch schon teuer, die Objekte. Da mussten man natürlich auch Gelder beschaffen über den Stadtrat. Und da gab es mal einen Stadtratsbeschluss von 1925 hier, ne, dass so und so viele Objekte davon angekauft werden. Also so auf den verschiedensten Wegen, also die Korrespondenzen durchschauen und also sich peu à peu dann irgendwie so da durcharbeiten. Ne?
Um irgendwie herauszufinden, woher die Sachen kommen. Der ganze Prozess ist ziemlich aufwendig und dauert echt lange.
Also an einem wunderschön geschnitzten Elefantenstoßzein musste ein ganz bestimmtes Motiv gesucht werden, um die Herkunft zu identifizieren, also biografisch persönlich an eine Person anzubinden, an eine historische Person.
Ihr erinnert euch, die Könige, die haben die ganzen Statuen und Stoßzähne anfertigen lassen, um ihre Herrschaft zu dokumentieren. Und deswegen kann man auch auf dem Zahn kleine Bilder finden, die Corinna Erkenbrecht versucht zeitlich einzuordnen. Das Problem dabei ist, die Schnitzereien sind ziemlich grazil und kleinteilig, teilweise auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Und dieser Zahn, der ist riesig.
Als wir die zum ersten Mal aus dem Regal geholt haben, die waren halt verstaut im Depot, so wie es sich auch gehört. Dann haben wir sie mal auf den Fußboden legen müssen, halt. Das ist noch wahnsinnig schwer, haben wir zum zweiten oder zu dritt dran getragen und wollten eben auch Fotos machen für die Objektdatenbank und so weiter. Und ich und der Sancha, mein Kollege, wir waren sofort auf allen Vieren und haben dann gleich geguckt, wie sieht das aus und was ist da alles drauf und was kann man da alles erkennen und so weiter. Ne? Also es ist auch ein bisschen wie so ein Bilderbuch.
Auf allen Vieren kriecht Corinna Erkenbrecht über den Stoßzahn. Zentimeter für Zentimeter untersucht sie den Elfenbeinzahn und weil der schon ein bisschen älter ist, strahlt er nicht mehr so weiß, sondern ist überzogen mit so einer grau-grünlichen Patina.
Und nun stellen Sie sich vor, das ist also ein geschnitzter Elefantenstoßzahn, so groß wie dieser Tisch, von allen Seiten geschnitzt und verziert. So, und dann suchen Sie dieses eine Motiv. Ne? Und das kann dauern. Ne? Und diese Dinger sind ja auch wahnsinnig schwer. Dann müssen die umdrehen und von allen Seiten. Das ist an der Innenseite, an der Außenseite, links, rechts, oben, unten.
Ich finde, das klingt ziemlich mühsam. Und dann findet sie die passende Schnitzerei. Damit kann sie nun beweisen, dass der Zahn vor über 120 Jahren aus dem Königreich Benin geraubt wurde.
Und was war das dann für ein Gefühl in dem Moment?
Toll, das war super. Aber es war auch so ein Gefühl der Erleichterung, okay, diesen Fall kann ich jetzt mal abhaken, dieses Objekt kann ich von meiner Problemliste streichen. Es war auch ein Gefühl der Erleichterung. Ja gut, in dem Moment wusste ich ja schon, ich habe 29 Objekte und wenn man dann schon mal einen Teil hatte und hatte vielleicht vorher auch schon andere geklärt, dann hat man so das Gefühl, okay, man kommt voran, man kommt letztlich irgendwo voran.
Ein halbes Jahr dauert die Arbeit und dann kann sie alle Stücke identifizieren, die aus Benin City geraubt wurden. Die meisten von ihnen hat das Museum angekauft, von bekannten Sammlern wie dem Leipziger Verlagserben Hans Meyer. Den kennt ihr vielleicht von dem großen Meyer-Lexikon. Oder Felix von Luschern, der war in den 20ern Direktor des Berliner Museums. Corinna Erkenbrecht verfasst also einen Bericht über ihre Arbeit, in dem sie aufschlüsselt, welche Artefakte wie nach Mannheim gekommen sind. Und durch wen. Ich
gucke, ob ich den Bericht ausgedruckt habe.
Hier hört ihr wieder Nelly Friedland. Gerade durchforstet sie den Bericht mit den Erkenntnissen von Corinna Erkenbrecht.
Ja, ich wusste es doch. Das ist ein Becher und ein Tablett. 1921 von Wagenmann Mannheim gekommen. Aber Wagenmann.
Und in diesem Bericht steht tatsächlich, dass Albert Wagenmann und sein Onkel Julius als finanzielle Gönner des Museums aufgetreten sind und hohe Summen gestiftet haben.
Genau, also es gibt einen Becher, der ist nicht direkt von einem Stefan Löhmann aus Frankfurt, dank einer großzügigen Spende von Julius Wagenmann. Das ist relativ direkt an uns gegangen. Also es ist von Wagenmann.
Sie haben Anfang der 20er nicht nur ein Tablett und einen Becher aus Bronze an das Museum geschenkt, sondern auch noch eine Bronzeglocke und eine besonders wertvolle Maske finanziert. Geraubte Kunstschätze im Wert von mehreren tausend Reichsmark. Aber kritisch hinterfragt, woher die Artefakte kommen, das hat zu dieser Zeit niemand. Die MannheimerInnen träumten damals davon, das größte Kolonialmuseum in Südwestdeutschland aufzubauen. Nelly Friedland beschreibt das so.
Und das war halt wirklich so die Zeit, indem man diese Sammlungskonvolute hat und natürlich auch die Bemühungen bestanden, zu zeigen, ja, wir sind groß und wir möchten eine eigenständige Weltkulturensammlung oder ethnologische Sammlung, damals hätte man Völkerkundesammlung gesagt, haben, um einfach uns auf eine Stufe zu stellen mit Frankfurt, mit Stuttgart, also mit diesen ganzen doch noch umliegenden großen Städten.
Die Bronzen durfte ich leider nicht sehen. Die stehen seit Jahren im Depot des Museums, verpackt und hinter verschlossenen Türen. In einem großen fensterlosen Raum mit Schränken und Regalen, die sich durch ein Rad an der Seite verschieben lassen, so ein bisschen wie in einer Bank oder in einem Tresor. Bis unter die Decke stapeln sich im Depot Buddha-Figuren, Stoßzähne, Speere und Musikinstrumente. Aber jetzt, wo klar ist, dass die Artefakte geraubt sind, was passiert jetzt damit?
Also bei den Benin-Bronzen ist der Stand, es gibt natürlich diese Resolution der Bundesrepublik Deutschland, die ist für uns aber natürlich nicht bindend, weil Kulturhoheit der Länder und so weiter.
Also, im April 2021 kündigt Kulturstaatsministerin Monika Grütters an, sie wolle die ersten Bronzen bereits im Jahr 2022 zurückgeben. Im Juli 2022, da gibt es einen Festakt im Auswärtigen Amt. Da treffen sich Annalena Baerbock, Claudia Roth, der nigerianische Kulturminister und der Staatsminister für Auswärtige Angelegenheiten. Ich stelle mir das so vor. Da werden viele Hände geschüttelt. Vielleicht gibt es KellnerInnen mit schwarzen Jacketts und weißer Fliege, die auf silbernen Tabletts Häppchen servieren. Sicherlich gibt es FotografInnen und viel Smalltalk. Bei diesem Festakt, da wird ein Dokument unterschrieben. Darin steht etwas von bilateraler Kooperation, von Bereitschaft zur vertieften Zusammenarbeit und so weiter und so weiter. Also viele Formulierungen, die nett klingen, aber eigentlich gar nicht so viel bedeuten. Typische Politphrasen eben. Aber da steht auch, dass Deutschland die Benin-Bronzen zurückgeben will. Und wegen dieser Erklärung dürfen Museen in ganz Deutschland ab jetzt eigene Rückgabevereinbarungen mit dem Staat Nigeria treffen. Hier muss man sich ganz kurz das System in Deutschland klar machen. Also, die Reist-Engelhorn-Museen sind ein kommunales Museum, also ein Museum der Stadt Mannheim. Die ganzen Artefakte gehören der Stadt. Und deshalb kann nur der Gemeinderat darüber entscheiden, was damit passieren soll. Die Bundesregierung, die darf da also gar nicht mitreden.
Was der Gemeinderat beschlossen hat, ist schlicht und ergreifend, dass wir uns, das war glaube ich schon vorletztes Jahr, dass wir uns dieser Deklaration, die aber auch vor diesem Beschluss, die Sachen zurückzugeben, das der letzten Juli stattfand, gab es eine Erklärung zum Umgang mit diesen Bedienungen und zum weiteren Vorgehen. Und dieser Erklärung hat sich der Gemeinderat angeschlossen. Das heißt in letzter Konsequenz natürlich, dass man signalisiert, ja, man würde sie zurückgeben, aber es ist nicht beschlossen worden, irgendetwas zurückzugeben.
Der Gemeinderat hat eine Rückgabe grundsätzlich erstmal befürwortet. Aber ein konkreter Plan, die Bronzen zurückzugeben?
Das können wir nur machen, wenn wir eine Vereinbarung hätten.
Mhm. Also eine Vereinbarung mit
Nigeria.
Und die gibt es so nicht.
Die gibt es so nicht.
Und wird darauf hingewirkt, dass es so etwas gibt?
Und hier wird Frau Friedland etwas ungenau. Sie wendet sich vom Mikrofon ab und sie weicht meinen Fragen aus. Sie gibt mir keine klare Antwort. Kein Nein, aber auch kein Ja.
Aber irgendwann wird das passieren.
Irgendwann also. Ganz schön unbefriedigend. Und wieso sollte es Jahre dauern, wenn andere Museen doch schon so viel weiter sind?
Ich habe also in meiner Museumserfahrung festgestellt, dass Museen eigentlich überall gleich sind. Und man kann sich das auch nicht vorstellen, dass da in Nigeria irgendwie 100 Leute dran arbeiten. Das ist eine One-Man-Show. Also auch da ist das gleiche Problem, was wir hier an unserem Ende haben, ist einfach, dass sehr viel Arbeit ist, aber sehr wenig Leute damit befasst sind. Das heißt also, die Kollegen, die das jetzt in Nigeria aufarbeiten, die haben gar nicht die Kapazitäten, das entsprechend zu betreuen.
Und an diesem Punkt streiten sich ExpertInnen immer wieder. Denn wer sagt eigentlich, dass die Artefakte in ihrem afrikanischen Heimatland in einem Museum stehen müssen?
Also Afrika ist kein Land, es ist ziemlich groß im Vergleich zu Deutschland oder zu vielen europäischen Ländern.
Das ist Nicole Amusu. Sie ist Bildungsreferentin und Antirassismustrainerin. Sie begleitet in Deutschland viele Institutionen dabei, rassistische Strukturen abzubauen. Und sie hat ganz schön viel zu tun.
Also ich glaube, der erste Schritt geht nicht darum, Sorgen um uns zu machen, ob wir das hinkriegen, sondern das wäre als ob, also ich stehle einen Computer von jemandem und meine Ausrede nicht zurückzugeben ist, du hast noch keinen Strom. Warte mal, wenn du Strom hast, dann gebe ich dir zurück. Nein, es geht nicht darum, ob die Person einen Strom hat, um den Computer zu bedienen, sondern wenn ich gestorben habe, gebe ich erstmal zurück. Und wenn die Community sagt, wir machen, also ich übertreibe jetzt, aber Hälfte von den Gegenständen, wir werden sie brennen lassen und die Geister gehen zurück im Himmel, dann machen sie das. Das ist deren Gegenstand. Also diese Argumente und viele. Und wer spricht über Kapazität? Müssen Leute Sachen wieder in ein Museum gehen? Wir wollen wieder in diesem Diskurs eine weiße Struktur in Community aufbauen, damit es weitergeht. Nein. Waren die Objekte im Museum damals? Nein. Wo waren sie? Das sind so viele Fragen, die unsere Probleme sind. Nicht Probleme von weißer Gesellschaft. Erstmal Computer zurückgeben und dann wird die Person sich selber um Strom kümmern.
Ihr kennt vielleicht dieses Meme. Mir ist das irgendwann mal auf Instagram begegnet. Man sieht einen riesigen weißen Saal, von dem aus man in den nächsten schauen kann. Der sieht genauso aus. Die Räume sind komplett leer. Und darüber steht: Europäische Museen, nachdem sie dekolonisiert sind. Schon in den 70ern haben Museen im globalen Norden versucht, nicht zu viel über ihre Sammlungen zu verraten. Niemand wusste also so richtig, was da eigentlich alles in den Depots lagert. Denn die Museen wollten sich nicht den möglichen Rückgabeforderungen der Herkunftsländer aussetzen. Und das hat natürlich auch finanzielle Gründe.
Na, schauen Sie mal, was die Benin-Bronzen so, als sie noch öffentlich auf Auktion vorhanden waren, irgendwie gebracht haben. Also je nach Qualität. Ich glaube, also das Höchste, was man jemals für eine Benin-Bronze gezahlt hat, waren 13 Millionen. Aber das ist bei uns, unsere sind deutlich weniger bewertet. Ich kann Ihnen, also ich möchte Ihnen nicht sagen, wie viel das ist. Ne? Das ist so Versicherungssummen oder Bewertungen geben im Allgemeinen nicht raus.
Und würden Sie sagen, das spielt aber auch eine Rolle bei der proaktiven Rückgabe, die man oder...
Man muss es zumindest am Vorfeld klären. Also es muss dann entsprechend zum Beispiel im Haushalt Rückstellung gemacht werden und so weiter. Also das ist etwas, was man sich bewusst machen muss, bevor man sowas in Angriff nimmt. Ne, dass wir hier tatsächlich zwar von einem Wert, der in der Bilanz steht irgendwo, aber ja, das muss entsprechend beachtet werden.
Und welche Stadt verschenkt schon gerne Millionenbeträge?
Das heißt, es ist auch quasi so abgelaufen, dass sich jetzt niemand an Sie gewandt hat mit einem Rückgabeverlangen, sondern dass...
Tatsächlich gibt es schon ewig Rückforderungen aus Nigeria. Anders als es die europäischen Museen über Jahrzehnte lang behauptet haben. Schon 1935 fordert Ober Akenzua II. Zwei Bronzehocker zurück. Die Staatlichen Museen Berlin aber, die bieten ihm lediglich Repliken und wollen dafür auch noch 1582 Reichsmark. Dreist. Und auch in den darauf folgenden Jahrzehnten gibt's immer wieder Anfragen. Natürlich werden nicht die Reichs-Engelhorn-Museen direkt adressiert, aber der Staat Nigeria macht immer wieder deutlich, dass die Artefakte für die eigene Identität wirklich wichtig sind. Und dass er die Kunstschätze, die sich im Ausland befinden, gerne wieder hätte. Nicole Amusu, die kommt aus Benin. Also aus dem Land Benin in Westafrika. Nicht aus Benin City, der Stadt in Nigeria, die 1897 geplündert wurde. Aus ihrem Heimatland kennt sie die Geschichte und die Bedeutung vieler Gegenstände, die heute eben in europäischen Museen stehen. Und in den Ausstellungen, da sieht sie immer wieder Problematisches, teilweise zutiefst Erschütterndes. So wie im Museum Fünf Kontinente in München.
Ich stand auch vor ein paar Jahren im Museum und dann sieht eine so Gegenstand, ich soll es sein, also ein Artefakt. Oder ein spirituelles Objekt, würde ich vielleicht sagen. Und in meiner Kultur heißt es Legba. Und habe ich schon einmal in einem Interview erzählt, weil es hat mich so berührt bis heute und ich erzähle gerne. Und diese spirituelle Gut oder in meiner Kultur, das ist eine, sagen wir mal, übersetzt kann man einen Engel sagen oder keine Ahnung, wie man dann übersetzen kann. Der für Schutz der Gesellschaft steht und immer draußen bleiben muss. Keiner in der Gesellschaft, aber keiner wird eine Legba in eigene Wohnung legen. Das ist absurd erstmal. Das wird die Person auch aufgrund der Geschichte auch Angst haben. Es ist eine Beleidigung für auch die Community. Also, keiner will das machen. Das ist Unsinn.
Im Münchner Museum steht diese Legba allerdings nicht vor der Eingangstür oder auf der BesucherInnen-Terrasse, sondern verschlossen in einer kleinen Glasvitrine.
Aber das in einem Schrank zu sehen, dann hat mir die ganze Absurdität gezeigt und ich habe mir, also ich war traurig, weil ich merke, ich sehe, was andere nicht sehen. Genau in diesem Museum, Leute gucken, sie machen vielleicht Foto, es ist vielleicht schön oder es ist exotisch, es ist groß, klein, aber sie sehen nicht, was ich sehe. Ich sehe ein Objekt, der dort nichts zu suchen hat. Aber wir sehen nicht das gleiche Sachen, weil wir die gleiche Geschichte und Verbindung nicht zu bestimmten Sachen haben. Ich wünsche keine, dieses Gefühl zu haben, wünsche ich keine. Ich habe die trotzdem, weil wenn ich das an der Museum gesehen habe, war für mich erstmal machtlos, weil ich weiß nicht, wie kann ich Leute hier erklären, dass das da hier absurd, respektlos, würdelos und alles ist. Und das ist so schwierig, weil wenn dieses Objekt auch in Benin geht, dann würde man hier in Deutschland sich gewünscht, dass es auch wieder in ein Museum landet. Und das wird wieder absurd für mich sein. Das heißt, es bedarf auch komplett andere Konzepte.
Und naja, für solche anderen Konzepte sind viele in Europa eben nicht bereit. Sie sehen es als unverantwortlich, die Skulpturen, Stoßzähne und Masken einfach so zurückzugeben, ohne dass sie im Museum landen.
Das ist immer wieder Rechtfertigung. Versklavung, Rechtfertigung, sie haben keine Seele. Und dann kommt Kolonialismus, man muss sie zivilisieren. Und dann kommt, man muss sie demokratisieren. Wir müssen die industrialisieren. Wann können wir für uns selber die Entscheidung treffen, was wir möchten? Es gibt immer wieder eine Rechtfertigung. Als ob wir immer noch in eine Kolonialamnesie. Total. Nein. Es ist Zeit, wo Sachen gehören, die müssen einfach zurück. Das ist wieder eine Rechtfertigung. Sie haben das Geld nicht, sie haben die Struktur nicht. Aber Leute wissen nicht mal, wie die Staaten hier reisen. Aber sie glauben zu wissen, wie man besser damit umgehen kann. Wenn man eine Lehrer in eine Schublade steckt, also von dieser Institution will ich keine Rat haben, wie man dann zu, in Benin behandelt wird. Das ist einfach nur weitere Rechtfertigung. Und das müssen Leute klar bekommen. Viele Sachen, die sie haben, sie wissen nicht, was sie haben. Sie wissen nicht, was Leute damit gemacht haben. Sie haben keine Ahnung, worum es geht. Und wollen gleichzeitig als Consulting-Institution auftreten. Das geht gar nicht.
2023. Da werden in ganz Deutschland Stimmen laut. Die Stimmen derer, die die Rückgabe der Benin-Bronzen für überstürzt, für schlecht geplant oder sogar für falsch halten. Diese Stimmen, die kommen fast alle aus dem konservativen und rechten Spektrum, wo man die europäische Kolonialgeschichte beschönigt oder die Verbrechen leugnet. In deutschen Museen lagern ungefähr 1,5 Millionen Kunstgegenstände aus aller Welt. Der Fall der Benin-Bronzen und der Rückgabeforderung geraubter Kunst, der zeigt mal wieder, wie sehr die eurozentristische Perspektive noch immer unser Denken prägt. Unser Umgang mit den afrikanischen Ländern ist immer noch überheblich, bevormundend und durchsetzt von rassistischen Stereotypen. Das war Folge 3 von Ein Platz an der Sonne, ein Podcast des Mannheimer Morgen und mir, Viktoria Reich. Recherche, Skript und Schnitt, Viktoria Reich. Redaktion, Julia Brinkmann und Florian Karlein. Musik und Sounddesign, Milan Hauke.
Podcast des Mannheimer Morgen.